ARD Sounds.
Ein Mittwochabend in Berlin. Es ist April, es ist Frühling. Und in Neukölln schließt eine Frau ihren Laden ab, macht sich auf den Heimweg. Ein Lautsprecherwagen fährt durch ihren Kiez. Sie versteht nicht genau, was gesagt wird. Doch dann, zu Hause, erzählt ihr Sohn, dass die Polizei nach Zeugen suche. Eine junge Frau sei tot aufgefunden worden, in einem Park, ganz in der Nähe. Die armen Eltern, denkt sie, und hofft, dass ihre Tochter sich endlich meldet.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Dem Mann, der viele Geschichten hier im Podcast von Anfang an begleitet hat. Gemeinsam schauen wir hier auf wahre Verbrechen, auf wahre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg. Und mehr davon finden Sie in der ARD Sounds App.
Wir sprechen heute über einen Fall, der uns hier bei Täter-Opfer-Polizei sehr intensiv beschäftigt und vor allem auch berührt hat. Ein Fall, der viele Menschen damals sehr bewegt hat. Es geht um den tragischen Tod einer Schülerin vor knapp 20 Jahren in Berlin.
Dafür schauen wir noch einmal auf die Ermittlungsarbeit in das Fahndungsarchiv von Täter-Opfer-Polizei, sprechen aber auch mit Holger Freund, der als Staatsanwalt damals nah dran war an diesem Fall und sich bis heute noch sehr gut daran erinnert.
Und wir haben, das ist uns wichtig hier bei Im Visier, wir haben Kontakt zu einem damaligen Freund des Opfers aufgenommen. Der wiederum hat mit der Mutter des Mädchens gesprochen. Beide sind mit der Podcast-Folge einverstanden, möchten aber selbst nicht öffentlich zu hören sein.
Und damit nehmen wir Sie mit ins Jahr 2007 in den Berliner Stadtbezirk Neukölln. Am 16. April 2007, das ist der Montag, spaziert eine Gruppe Jugendlicher am Abend durch den Park an der Thomashöhe. Der gehört zum bekannten Rollberg-Kiez, das nur für jene, die sich in Berlin ein bisschen auskennen. Also mittendrin in Neukölln, nicht weit entfernt von der Karl-Marx-Straße.
Es ist bereits 10:30 und da sehen die Jugendlichen in der Dunkelheit plötzlich Flammen. Offenbar brennt dort ein Busch. Doch als sie näher herangehen, merken sie, da brennt noch etwas. Ein Mädchen greift sofort zum Telefon und ruft die Polizei an. Staatsanwalt Holger Freund dazu.
Das war eine 17-Jährige. Die hat also beim Notruf angerufen und sagt dann, da brennt was. Da brennt eine Leiche. Und die sagt dann, ohne Scheiß, glauben Sie mir, das ist eine Leiche. Ich erzähle hier keinen Quatsch.
Natürlich werden jetzt sofort Funkwagen zum Thomaspark geschickt und als sich die Aussage der Anruferin bestätigt, wird auch die diensthabende 7. Mordkommission benachrichtigt.
Die Mordermittler kamen an diesem Abend gerade von einem anderen Einsatz zurück und informieren als erstes, das ist typisch, den Staatsanwalt, Dienst hat an jenem Abend Holger Freund.
Sie würden jetzt noch in die Thomashöhe fahren, weil da gäbe es eine Brandleiche und sie vermuten, dass es ein Obdachloser ist, der auf seiner Matratze mit einer brennenden Zigarette oder irgendwas Ähnlichem eingeschlafen ist und dass es eigentlich nur ein Unfall ist. Und am nächsten Tag bekam ich dann einen Anruf von der Mordkommission, dass sie jetzt den Fall übernehmen.
Das heißt, der Anfangsverdacht der ersten Polizisten vor Ort, also alles nur ein tragischer Unfall, der hat sich als falsch herausgestellt. Die Spezialisten von der Mordkommission sind nach ihrem Eintreffen auf der Thomashöhe davon überzeugt, hier ist ein Verbrechen geschehen. Aber wer ist das Opfer und was genau ist passiert?
Während die Ermittler nun den Fundort der Brandleiche sichern, beginnt schon die Spurensuche. Noch in der Nacht, aber auch am nächsten Morgen, als es dann schon wieder hell wird. Meter für Meter werden der Park und der angrenzende Kiez durchsucht. Und am Abend berichten dann schon die Nachrichten auch über den Einsatz moderner Technik.
Bei ihren Ermittlungen setzt die 7. Mordkommission auch erstmals einen sogenannten 3D-Laserscanner ein. Dieses Gerät macht digitale 360-Grad-Fotos. Sie können sehr schnell an jede andere Dienststelle verschickt werden. Die Polizei testet den Scanner gerade. Eventuell klären die Bilder auch die Frage, ob der Fundort zugleich der Tatort ist.
Ja, das ist eine der vielen Fragen an diesem Tag. Denn auch immer ist unklar, wer da verbrannt wurde. Am Fundort der Leiche zählt also jedes Detail.
Staatsanwalt Holger Freund beschreibt noch einmal den sehr großen Aufwand bei dieser Spurensuche.
Die Mordkommission hat da wirklich also jeden Grasbüschel umgedreht. Die sind mit einer Hundertschaft durch die Thomashöhe, durch den Park, durch den anliegenden Friedhof. Das ist direkt am Fundort massenhaft Material sich erkennt, also Zigarettenkippen, was auch immer in der unmittelbaren Nähe. Und das haben wir untersucht. Da hatten wir die Hoffnung, dass wir dann eine DNA finden. Aber das hat alles nichts ergeben. Außerdem wäre auch so eine Spur, es müsste eine Spur sein, die man unmittelbar dem Fundort oder in der Verbrennung zuordnen könnte. Wenn da irgendwo eine Kippe liegt, kann ja sonst mal vorbeigelaufen sein.
Auch für die Rechtsmedizin ist der Fund einer Brandleiche eine ziemliche Herausforderung, denn Feuer zerstört fast alle Spuren. Auch die DNA einer verbrannten Person lässt sich häufig nicht mehr so einfach bestimmen, je nach Temperatur und je nach Dauer des Feuers.
Das erschwert natürlich die Identifizierung so einer Brandleiche. Das heißt auch, die Ermittler hatten zunächst kaum etwas in den Händen.
Wir hatten keine Fingerabdrücke, weil die Fingerkuppen verbrannt waren. Wir hatten ein unkenntliches Gesicht, das war auch verbrannt. Und das bedeutet dann Zahnstatus untersuchen und DNA untersuchen. Und das geht natürlich nicht so schnell.
Eins aber war recht schnell klar, und zwar das Geschlecht der Leiche.
Genau, und dazu hören Sie jetzt Jörg Dessin. Der war damals der Leiter aller Mordkommissionen im Landeskriminalamt Berlin. Und er äußert sich gegenüber der Abendschau.
Es handelt sich um eine junge Frau, die gestern Abend gegen 22 Uhr hier verbrannt ist. Wir ermitteln noch bezüglich der Identität der Dame und der Hintergründe.
Die Tote ist also eine junge Frau. Die Ermittler schätzen, dass sie maximal 20 Jahre alt war. Aber man fragt sich natürlich, was hat sie in diesem Park gemacht?
Die ersten Polizisten vor Ort hatten ja die Vermutung, die Leiche könnte ein Obdachloser sein, der im Park einen Schlafplatz gesucht hatte. Dafür sprach, dass bei der Leiche auch Stoffreste gefunden wurden. Eventuell eine Matratze, eine verbrannte Matratze, auf der die Person gelegen hatte.
Doch nach genauer Untersuchung dieser Stoffreste, da hat man herausgefunden, es war keine Matratze oder Schlafmatte. Diese Textilreste, die auch an der verbrannten Leiche gefunden worden waren, diese Textilreste gehören zu einem Koffer.
Und diese Information wird jetzt für die Öffentlichkeitsfahndung eingesetzt. Auch bei Täter-Opfer-Polizei haben wir später um Hinweise zu diesem Koffer gebeten. Wer uns als Videoformat schaut, kann jetzt das Vergleichsbild sehen. Es war ein Rollkoffer der Marke Air Express. Die Abmessungen 57 x 88 x 35 cm.
Also ein ziemlich großer Koffer, kann man sagen. So groß, dass offenbar ein Mensch hineingepasst hatte. Die junge Frau muss darin transportiert worden sein. Im Grunde hineingefercht, um sie dann in diesem Gebüsch, in diesem Park anzuzünden. Mit Benzin als Brandbeschleuniger.
Und das muss eine ziemlich heftige Flamme gewesen sein. Thomas Scheerhand war damals der Chef der 7. Mordkommission. Wir haben ihn bei Im Visier schon des Öfteren gehört, auch in der Doppelfolge Alexander Luchterhand. Und er ging in unserer Fahndungssendung damals davon aus, dass auch die Täter sich verletzt haben könnten.
Von Interesse ist, welche Personen sich nach der Tat, also ab Dienstag, dem 17., bei Ärzten oder in Krankenhäusern gemeldet haben und möglicherweise Brandverletzungen aufwiesen.
Klar, das wäre natürlich ein Verdachtsmoment gewesen, denn auch von den Tätern fehlte noch immer jede Spur. Also insgesamt keine guten Voraussetzungen für die weiteren Ermittlungen. Es gibt keine Verdächtigen und man weiß nicht mal, wer die Tote ist, die junge Frau aus dem Rollkoffer.
Natürlich werden sofort alle vermissten Fälle der letzten Wochen und Monate in Berlin gecheckt. Und damals, also 2007, gab es einen ganz besonderen vermissten Fall, der auch in der Öffentlichkeit für große Anteilnahme und Aufsehen gesorgt hatte. Und zwar das Verschwinden einer Schülerin aus Berlin-Moabit.
Die hatten erst die Vermutung, es könnte Georgine Krüger sein, weil auch ein ähnliches Alter und irgendwie vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie verschwunden. Das hat sich erst viel später aufgeklärt, dieser Fall.
Ja, und dieser Fall Georgine Krüger hat uns sehr lange beschäftigt bei Täter-Opfer-Polizei. Ein Verbrechen, das nach 13 Jahren auf sehr ungewöhnliche Weise geklärt werden konnte. Wie genau, haben wir bei Im Visier bereits in einer Folge erzählt. Und ich weiß noch, wie ich auch damals nach dem Fund der Brandleiche in Neukölln sofort gedacht habe, das könnte vielleicht die vermisste Georgine sein.
Es stellte sich dann aber heraus, es war sie nicht. Das konnte man nämlich sichern durch den Abgleich des Zahnstatus der Brandleiche. Wer ist also diese Frau? Es wurden weiterhin Vermisstenmeldungen aus dem ganzen Bundesgebiet ausgewertet, aber es gab nirgendwo einen Treffer. Niemand schien eine junge Frau vermisst zu haben, die etwa 1,70 Meter groß war, die seit dem Abend des 16. April oder davor verschwunden ist.
Parallel dazu wird auch die Öffentlichkeitsfahndung verstärkt, in den Medien, aber auch ganz direkt vor Ort in Neukölln. Polizisten verteilen Flugblätter im Kiez und fahren verstärkt Streife.
Wir haben sämtliche Anwohner befragt, sind in die Häuser reingegangen, Fragen gestellt, um möglichst schnell herauszufinden, wer das Opfer ist oder ob es Augenzeugen gibt. Und die haben auch massenhaft von Tankstellen und anderen Einrichtungen versucht, Videoaufnahmen zu bekommen oder Banden oder so, nicht? Also da haben sie auch einen immensen Aufwand betrieben, ohne dass irgendwas Greifbares dabei gewesen wäre.
Und die Zeit drängt, denn je mehr Tage nach einem Verbrechen vergehen, desto schwieriger wird es, etwas aufzuklären. Ermittler sagen häufig, was man in den ersten 14 Tagen nicht ermittelt, kriegt man nie raus. Also, wer ist die Tote?
Die Kriminaltechniker konnten beim Bergen der Leiche einige Kleidungsreste sichern. Zum Beispiel einen dunkelgrünen BH der Marke H&M, ein rotes Unterhemd und ein rötliches Oberteil. Fotos davon finden Sie bei YouTube oder Spotify, wenn Sie uns dort verfolgen. Auf der Rückseite des Oberteils ist ein Schriftzug zu sehen, und zwar Royal and Sexy. Darüber eine Krone, wahrscheinlich war die in goldener Farbe.
Und meine Erinnerung nach haben Sie dann auch rausbekommen, wo man das so typischerweise kaufen kann. Man kann versuchen, wenn das jetzt ein Allerweltsartikel ist, hat man nicht keine Chance. Nicht? Und wenn es was Besonderes ist, könnte man versuchen, in den Geschäften nachzufragen. Die Nieten ihrer Hose, die waren natürlich nicht verbrannt. Nicht? Die konnte man dann auch zuordnen, überlegen, zu welcher Hose passen diese Nieten, wo ist diese Hose her. Und was natürlich ganz wichtig war in dem Fall, sie hatte Ohrringe.
Und auch diese Ohrringe konnten gesichert werden. Sie sind recht auffällig. Wir haben sie ebenfalls in unserer Fahndungssendung gezeigt. Ein orientalischer Stil. Einer der Ohrringe war rautenförmig mit kleinen rot-rosa Herzen als Anhänger. Details, die jetzt sehr wichtig werden.
Der 18. April 2007 ist ein Mittwoch. Zwei Tage sind seit dem Auffinden der Brandleiche vergangen. Die Polizei fährt inzwischen mit Infomobilen und Lautsprecherwagen durch Neukölln in der Hoffnung auf Hinweise.
In der Hermannstraße gibt es ein kleines Geschäft für Modeschmuck. Zum Feierabend verschließt die Besitzerin die Tür ihres Ladens und hört auf dem Heimweg Lautsprecherdurchsagen der Polizei. So hat sie es später einem Journalisten der Zeitung Die Welt erzählt. Aber sie versteht zunächst nicht genau, worum es geht.
Ihre Gedanken sind zu dem Zeitpunkt nämlich noch ziemlich abgelenkt. Ihre Tochter Christina, die gerade mal 14 ist und in einer schwierigen Lebensphase sich befindet, ist seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen. Das ist zwar schon häufiger passiert, aber natürlich macht sich die Mutter große Sorgen und hat bereits zu dem Zeitpunkt sämtliche Schulkameraden angerufen. Doch keiner hat ihre Tochter gesehen.
3 Tage zuvor, am Sonntag, am 15. April, wollte Christina bei Freunden in Pankow übernachten, obwohl die Mutter es ihr verboten hatte. Trotzdem ging Christina los, etwa gegen 23 Uhr.
Christina ist aber bei ihren Freunden in dieser Nacht nie aufgetaucht. Das weiß ihre Mutter inzwischen. Da Christina schon mehrfach ein paar Tage weggeblieben ist, ohne sich zu melden, hofft sie auch diesmal, dass sie bald wieder zurück ist.
Nun also ist es Mittwochabend. Zu Hause spricht sie mit ihrem Sohn über die Lautsprecherwagen. Er erzählt, dass nach Zeugen gesucht werde wegen einer verbrannten jungen Frau. Am nächsten Tag sieht sie die Berichte in der Zeitung und am Abend sucht sie im Internet nach einer Seite, auf der Fotos von Kleidung und Schmuck der Brandleiche veröffentlicht sind. Und dort entdeckt sie Ohrringe, die auch in ihrem Laden verkauft werden. orientalischer Stil, Rautenform und Herzchen.
Am Freitagmorgen ruft sie dann bei der Polizei an, aber nicht, weil sie glaubt, dass die Tote ihre Tochter sein könnte. Das sagt sie später in dem Zeitungsinterview mit der Zeitung Die Welt. Nein, sie will helfen wegen der Ohrringe, die womöglich aus ihrem Laden stammen. Aber dann sagt sie der Polizei doch noch, dass sie ihre Tochter seit Anfang der Woche vermisst.
Vermutlich lässt sich all das nur mit Verdrängung erklären, nicht wahrhaben wollen, dass dieser Fall etwas mit ihrer Tochter zu tun haben könnte. Die verbrannte Frau soll ja 20 gewesen sein und nicht 14. Doch jetzt, nach ihrem Anruf bei der Polizei, kommt die Mordkommission in ihren Laden und nimmt eine Speichelprobe von ihr.
Danach wird sie ausführlich befragt. Und die Mordermittler kommen auch mit zu ihr nach Hause, durchsuchen das Zimmer ihrer Tochter, also Christinas Zimmer, nehmen Kleidungsstücke mit und die Zahnbürste der Tochter. Es geht, klar, um einen DNA-Abgleich. Der Test dauere etwa 24 Stunden, haben die Ermittler zu ihr gesagt. So erinnert sie sich daran.
Dann am Sonnabend klingelt es morgens gegen 10 Uhr an ihrer Wohnungstür. Es sind die Mordermittler und sie sagen, das Mädchen aus dem Koffer, das sei ihr Kind. Ihre Christina, ein zierliches Mädchen, 1,70 Meter groß und nur 50 Kilogramm schwer, dunkle Haare und braune Augen.
Seitdem ist alles anders, sagt ihre Mutter später. Und dieser Satz wird wohl nie seine Bedeutung verlieren für die Frau. Ohne Christina wird immer alles anders bleiben, denn nun wird sie nicht mehr vermisst. Sie ist tot.
Für Staatsanwalt Holger Freund und die Ermittler der 7. Mordkommission beginnt jetzt eine neue Phase. Alles konzentriert sich auf die Suche nach dem oder den Tätern. Es wird sogar eine Belohnung ausgelobt in Höhe von 5.000 Euro. Denn noch ist vieles unklar.
Ja, zum Beispiel, wie genau ist Christina gestorben? Nach der Obduktion gab es keine Hinweise auf den Einsatz von Waffen zum Beispiel oder überhaupt fremder Gewalt. Manches war durch die Verbrennungen nicht mehr sichtbar oder nicht mehr nachweisbar. Gab es dennoch einen Kampf, fragt man sich, wurde sie angegriffen?
Die Fragezeichen bleiben auch nach der toxikologischen Untersuchung. Die ergibt nämlich, Christina hatte vor ihrem Tod Heroin im Körper und das hochkonzentriert. Doch hatte sie das Rauschgift freiwillig genommen oder wurde es ihr verabreicht, um sie eventuell wehrlos zu machen? Auch hier zunächst keine Antworten.
Doch dieser Tod von Christina beschäftigt damals nicht nur die Ermittler. Ein Mädchen, das in einem Koffer verbrannt wird, mitten in der Stadt. Der Fundort der Leiche wird in diesem Frühjahr 2007 zu einem Ort des Trauerns. Menschen legen da Blumen ab, Stofftiere und zünden Kerzen an.
Und die Ermittler? Sie wollen die Schuldigen finden, so schnell wie möglich. Noch einmal Staatsanwalt Holger Freund.
Meine Antwort oder meine erste Reaktion, wenn die 14 Jahre alt ist, dann wird es doch wohl kein Problem sein, diesen Fall aufzuklären. Weil normalerweise ergibt sich aus dem Umfeld ein Motiv, es reden Leute, es passieren normalerweise nicht aus dem Nichts Tötungsdelikte, sondern es gibt immer einen Vorlauf, wo dann jemand erzählt, dann gibt es einen eifersüchtigen Freund oder einer, der schon die ganze Zeit Probleme gemacht hat oder jemand, der ein Motiv haben könnte. Deswegen war ich der festen Überzeugung, die Mordkommission auch, dass man das schnell aufklären können wird.
Und jetzt werden die klassischen Fragen gestellt. Also, wer hatte ein Interesse an Christinas Tod? Mit wem gab es vielleicht Streit? Wie kam sie an das Heroin? Und wer hat sie in den Koffer gepackt und verbrannt?
Die Ermittler suchen vor allem in Christinas Umfeld nach Antworten. Also befragen Freunde, Klassenkameraden, Lehrer, versuchen herauszufinden, wer Christina war.
Christina wächst in Neukölln auf, direkt am Körnerpark. Ein Kiez, der damals wie heute als sozialer Brennpunkt gilt. Direkt nebenan liegen das Rollbergviertel und die Parkanlage Thomashöhe. In den Park sind auch Drogendealer unterwegs, die dort manchmal auch Kinder ansprechen, um ihre Drogen zu verticken.
Christina lebt gemeinsam mit ihrem Bruder bei der Mutter und ihrem Stiefvater. Ihre Eltern haben sich getrennt, als sie etwa 7 Jahre alt war. Ihr leiblicher Vater lebt nicht in Deutschland, aber die beiden haben Kontakt. Im Sommer ist sie immer wieder bei ihm.
Christina mag Rapmusik, am liebsten die von Bushido. Sie mag Pferde und ist recht durchsetzungsstark. Das heißt, sie weiß häufig genau, was sie will. In der Nachbarschaft gilt sie als freundlich und offen und sie ist beliebt. Gleichzeitig fällt auf, sie will irgendwie anders sein.
Und dann gibt es noch eine Besonderheit von ihr. Sie hatte in ihrem Zimmer eine Ratte. Also statt einem Hamster hat sie in einem Käfig eine Ratte, die sie auch gelegentlich mitnahm.
In der Schule hat Christina öfter mal Schwierigkeiten, aber nicht, weil sie die Aufgaben nicht bewältigen konnte. Im Gegenteil, sie war zum Schuljahr 2005, 2006 auf ein Schnellläufergymnasium gewechselt.
Ja, das war eine Besonderheit damals in Berlin. Besonders begabte Kinder, also Schnellläufer, haben das Abitur damals schon nach 11 Jahren abgelegt und nicht erst nach 12 oder 13 Jahren. Inzwischen gibt es diese Regelung nicht mehr.
Sie hat im Sommer 2006, im August, bei 30 Grad Temperatur im Klassenraum einen Intelligenztest gemacht, so testweise über die ganze Klasse offenbar. Und da landete sie im Bereich zwischen 140 und 145 als IQ, also im Bereich der Hochbegabung. Ja, ich denke halt, dass Leute, die hochintelligent und vielleicht auch hochsensibel sind, häufig das Ganze, was auf sie einströmt und so auch bei Christina, nicht verarbeiten können und sich irgendwie betäuben müssen.
Mit 13 beginnt Christina dann zum ersten Mal Drogen auszuprobieren. Sie hat damals psychische Probleme und ist deshalb auch in Behandlung. Dann folgt der Schulwechsel ans Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln in diese Schnellläuferklasse und dort scheint sie endlich anzukommen.
Doch mit der Zeit verändert sich auch hier etwas. Christina experimentiert weiter mit Drogen, Ecstasy, Speed und auch das Schmerzmittel Tilidin. Im Februar 2007, da ist sie gerade 14 geworden, muss sie zweimal nach einem Kreislaufkollaps durch Drogen stationär im Krankenhaus behandelt werden.
Ein Reporter der Berliner Abendschau hat nach dem Tod von Christina mit einer angeblichen Bekannten gesprochen, die Schülerin damals oft in den Parkanlagen Thomashöhe gesehen haben will. Offenbar in Begleitung von Drogendealern.
Der Chef von denen, ich glaube, der war immer mit ihr, mit dem schwarzen Auto. Sie ist da immer eingestiegen. Auf jeden Fall haben die ihr irgendwas zwischen die Finger gegeben und sie hat es dann eingeatmet.
Doch war es wirklich Christina, die diese Bekannte da gesehen haben will? Da sind durchaus Zweifel angebracht, denn in der Recherche für diese Podcast-Folge haben wir mit einem ihrer engsten Freunde gesprochen und er glaubt etwas anderes.
Nämlich, dass Christina kein Junkie war, obwohl sie oft so dargestellt worden ist, nach ihrem Tod. Also keine schwerst abhängige Konsumentin. Staatsanwalt Holger Freund versucht es einzuordnen.
Sie war eigentlich in der Phase, wo sie die Sachen ausprobiert hat. Ja, und das ist natürlich bedauerlich, da werden sich sicherlich alle dran erinnern, dass man mal, wenn man jünger war, irgendeinen Unsinn macht, ja, sei es mit Alkohol, mit Drogen oder sonst irgendwas, aber das muss ja nicht dazu führen, dass man dann tot ist am Ende. Ja.
Christina hat sich damals offenbar in mehreren Welten gleichzeitig bewegt, auch in verschiedenen Freundeskreisen. Der Freund, mit dem wir gesprochen haben, hat uns erzählt, dass sie vor allem bei den Jungs gut ankam, auch wegen ihrer direkten und klaren Art. Bei den Mädchen war das eher nicht so.
Tja, die haben sie eher gehänselt, vermutlich weil sie eifersüchtig waren, wie sie so auftrat. Dieser Freund von ihr hat uns aber auch erzählt, dass er kurz vor ihrem Tod kaum noch Kontakt zu Christina hatte. Sie war dann mit anderen unterwegs.
Sie hat ihre Intelligenz leider benutzt, um die Freundeskreise voneinander abzuschotten. Also was ich vorhin sagte, meine Annahme, bei einer 14-Jährigen wird es wohl kein Problem sein. Es gab verschiedene Freundeskreise, die nichts voneinander wussten. Vor allem von ihren Drogendealern wusste man nichts, ja, und wussten ihre Freunde nichts.
Auch im Internet hatte Christina einen eigenen Freundeskreis. Sie war dort in verschiedenen Chatgruppen aktiv. In einem Forum war sie mit dem Namen Shivali angemeldet.
Und Shivali ist der Beiname der indischen Göttin Parvati. Die steht für die göttliche weibliche Energie. Offenbar war sie dort in dieser digitalen Welt auch recht offen und ehrlich.
Wir sind in dem Jahr, in dem das erste iPhone auf den Markt kam, wir sind 2007, da gab es noch kein Social Media, es gab kein WhatsApp. Was es aber gab, war anders als heute im Internet Chats. Also ich habe in der Anklage geschrieben Internetgespräch, weil ich nicht mal das Wort Chats kannte. Es gab, dieser Chat hieß Knuddels Channel Rap. Und da war es möglich, im Internet öffentlich, also jeder, der reingegangen ist, wenn er einen Internetanschluss hatte, konnte das also sehen und Kontakt aufnehmen. Sie hat in diesen Internetforen von ihren beiden Zusammenbrüchen erzählt. Also auch so Nahtoderlebnisse, dass es ihr richtig schlecht ging, sie sich nicht bewegen konnte.
Also offenbar war ihr klar, dass mit ihr da irgendwas schief läuft, aber gleichzeitig kommt sie von den Drogen nicht los und experimentiert weiter. Ein 14 Jahre altes Mädchen, das lebensfroh und stark ist und gleichzeitig hochsensibel und verletzlich. Ein Teenager auf der Suche nach sich und einem Platz im Leben.
In den Wochen vor ihrem Tod probiert Christina dann zum ersten Mal auch Heroin aus. Für sie eine völlig neue Erfahrung. Und wieder eine andere Welt. Ist sie in dieser Welt ihrem Mörder begegnet?
Für ihre Mitschüler am Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln ist die Nachricht von Christinas Tod natürlich ein Riesenschock. Schulpsychologen helfen den Kindern, mit dem Schrecken und der Trauer klarzukommen. Eine Woche nach dem Auffinden von Christinas Leiche gibt es eine gemeinsame Gedenkveranstaltung an der Schule.
Im ersten Stock des Gebäudes ist ein Traueraltar aufgestellt. Dazu die Schülersprecherin von damals.
Und dann hatten wir halt die Idee mit dem Tisch, den Sie hier sehen. Und also das ist ihr Tisch, an dem sie gesessen hat. Und wir hatten halt die Idee, ihr Bild hinzustellen, damit jeder sieht, wer sie war. Und wir hatten halt die Idee mit den Blumen, weiße Blumen, und die Idee mit den Kerzen, die halt an sein werden. Und wir haben ein Kondolenzbuch für sie hingelegt. Da können Schüler, Lehrer und halt Leute, die sie gemocht haben, die sie gekannt haben, reinschreiben, was sie halt denken, was sie fühlen.
Auch die Schulleiterin äußert sich damals öffentlich und spricht mit einem Kamerateam unseres Senders über Christina.
Die Schülerinnen und Schüler dieser Schule und die Lehrer werden Christina als eine attraktive, aber vor allen Dingen auch als eine intelligente, offene, freundliche Schülerin in Erinnerung behalten.
Knapp zwei Wochen nach Christinas Tod, am 29. April 2007, gibt es sogar einen großen Schweigemarsch in Neukölln. Rund 500 Menschen sind da auf der Straße und erinnern so an Christina. Ein Termin für ihre Beisetzung steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, denn ihre Leiche wurde von der Rechtsmedizin noch nicht freigegeben.
Zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand genau, wie Christina gestorben ist. Hat sie noch gelebt, als sie in den Koffer gepresst wurde? War sie vielleicht nur bewusstlos und ist bei lebendigem Leibe verbrannt worden? In den ersten Wochen nach ihrem Tod hält sich diese Version sehr hartnäckig. Auch wir haben das in unserem Fahndungsmagazin damals so berichtet.
Doch dann, im Juni 2007, gut zwei Monate später, also gibt die Rechtsmedizin nach weiteren Untersuchungen neue Erkenntnisse bekannt. Dazu Berlins damaliger Polizeisprecher Bernhard Schotrowski.
Daraus ist ersichtlich, dass Christina, die bereits tot war, als sie in dem Koffer in der Thomashöhe verbrannt wurde. Nach dem, was wir bisher wissen, ist sie an einer Überdosis Drogen gestorben.
Die Untersuchung der Leiche hat auch deshalb so lange gedauert, weil die Rechtsmediziner sehr genau nach sogenannten Vitalitätszeichen gesucht haben. Also Anzeichen dafür, dass Christina noch gelebt hat, als ihr Körper mit Benzin übergossen und angesteckt wurde. Doch keines dieser Vitalitätszeichen lässt sich nachweisen.
Das heißt, sie hat keinen Ruß eingeatmet oder verschluckt und auch keinen Brandbeschleuniger. Auch die Konzentration von Kohlenmonoxid im Blut war nicht ungewöhnlich hoch. Die Flammen, das Feuer waren also nicht die Todesursache, sondern eine Überdosis Heroin, wie das toxikologische Gutachten ergeben hatte.
Doch wir haben ja schon gehört, Christina war kein Junkie. Sie hat eher ausprobiert als hart und regelmäßig konsumiert. Doch von wem hatte sie das Heroin? Und hatte der Dealer auch etwas mit dem Mord, mit ihrem Tod zu tun?
Die Mordkommission ermittelt jetzt auch im Drogenmilieu mit Unterstützung von Spezialisten und Zivilfahndern in der Hoffnung, wichtige Hinweise dort zu bekommen. Doch genau das erweist sich dann als enorm schwierig.
Das heißt, es redet niemand mit irgendjemand und schon gar nicht mit der Polizei. Das heißt, wenn die mit der Polizei reden, müssten sie offenbaren, dass sie mit Drogen dealen. Oder damit rechnen, dass man bei ihnen durchsucht und vielleicht Heroin findet oder so. Dann muss man bedenken, dass dahinter auch größere Strukturen stehen. Ja, da gibt es natürlich Zwischenhändler und ganz große Figuren, die natürlich nicht wollen, dass irgendjemand Hinweise gibt, der noch auf sie, der sie noch in Bedrängnis bringen können. Das heißt, da ist ein ganz großer, also im negativen Sinne, Zusammenhalt und Schotten dicht.
Ja, die Schotten, die bleiben auch dicht, trotz intensiver Ermittlungsarbeit, sogar mit verdeckten Ermittlern im Drogenmilieu. Es finden sich keine Hinweise und Spuren, die den Tod von Christina erklären können.
Gleichzeitig aber gehen zahlreiche andere Hinweise ein. Eine große Rolle könnte dabei auch die Belohnung gespielt haben. Sie wurde mittlerweile von 5.000 Euro auf 11.860 Euro erhöht. Das ist eine ungewöhnliche Summe, versteht man aber, wenn man weiß, dass der größte Teil von privaten Spendern stammt.
Zum Beispiel melden sich jetzt Anwohner, die zwei streitende Männer beobachtet haben, mit einem Rollkoffer, und zwar kurz bevor Christina verbrannt wurde. Sie können die Männer auch beschreiben, 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Und sie hätten, Zitat, südländisch ausgesehen.
Ein Zeuge erinnert sich auch noch an Teile der Bekleidung. Einer der Männer trug demnach ein Basecap und eine dünne rote Windbreaker-Jacke. Die Männer sollen mit dem Rollkoffer zunächst auf der Hermannstraße, Ecke Silbersteinstraße, beobachtet worden sein. Kurze Zeit später dann direkt in der Thomasstraße, unterhalb der Thomashöhe, also dem späteren Fundort der Leiche.
Hinweise gibt es auch zum Koffer, in dem Christinas Leiche transportiert wurde. Die Polizei weiß jetzt, wo der Koffer wahrscheinlich gekauft wurde. Und zwar in einem Import-Export-Laden in der Hermannstraße in Neukölln. Der Inhaber aber kann sich nicht mehr an den oder die Käufer erinnern.
Von einem Durchbruch bei der Aufklärung sind die Ermittler also noch weit entfernt. Am Tag, als Christina dann beigesetzt wird, gibt es weiterhin keine Hinweise darauf, wo sie umgebracht wurde und von wem.
Am 16. Mai 2007, gut 4 Wochen nach ihrem Tod, wird Christina beerdigt. An der Spitze des Trauerzuges läuft ein Schimmel. Wir wissen, Christina liebte Pferde. Der Schimmel scheint den Zug anzuführen bis zum Grab von Christina. Die Szene ist ja fast unwirklich.
Mehr als 150 Menschen sind gekommen. Familie, Nachbarn, Freunde, viele Mitschüler aus ihrem Gymnasium. Sie alle erinnern sich an die besonderen Momente mit Christina.
Es war sehr schlimm für mich. Vor allem, da kamen mir die ganzen Erinnerungen wieder. Wie ich halt mit ihr rausgegangen bin und so. Was ich alles mit ihr erlebt habe.
Wo wir immer gelacht haben, wo wir Filme geguckt haben, zum Beispiel im Jugendclub oder gespielt haben. Viele, also es gibt vieles.
Immer das lächelnde Mädchen, ohne Sorgen.
Ich glaube nicht, dass sie will, dass wir hier die ganze Zeit, dass wir alle hier stehen und weinen. Sondern dass wir halt unser Leben erleben und auch Freude haben.
Ich weiß, du bist da und kannst mich sehen. Ich kann dich spüren, jedes Mal, wenn du mir fehlst. Denn egal, wohin ich gehe, du folgst mir ständig auf meinem Weg. Und ich weiß, ich weine oft, doch keine Sorge, ist okay. Ist okay. Ich mach einfach doppelt so viel Unsinn, damit man denkt, dass du weiter unter uns bist. Ich glaub, du bist nicht fort, du bist nur vorgegangen.
Was wir gerade gehört haben, waren Zeilen von einem Song von Dominik Wettig, alias Zaid. Auch mit ihm hatten wir im Zuge unserer Recherchen für den Podcast Kontakt, denn er ist ein enger Freund von Christina gewesen. Und er hat nach ihrem Tod einige Lieder über diese junge Frau geschrieben. Für ihn war das ein Weg, mit dem Verlust und ihrem Tod klarzukommen.
Während also Freunde und Familie an diesem Mittwoch, Mitte Mai 2007, Abschied nehmen, läuft die Suche nach dem Täter weiter. Den ganzen Sommer über ohne Ergebnis. Bis dann im Herbst, im November, über ein halbes Jahr nach Christinas Tod, ein Hinweis eingeht, der alles verändert.
Und dieser Hinweis im November 2007 bringt offenbar den Durchbruch. Christinas Mutter wird als erste informiert. Sie hatte sich nach dem Tod ihrer 14-jährigen Tochter völlig abgeschottet. Ihren kleinen Schmuckladen in Neukölln hatte sie inzwischen aufgegeben.
Es gibt jetzt einen dringend Tatverdächtigen. Sein Name Ali K., 17 Jahre alt, damals bereits in Untersuchungshaft wegen anderer Straftaten, und zwar wegen Drogendelikten. Der Verdacht, er soll Christina Heroin mit sehr hohem Wirkstoffanteil gegeben haben, eine viel zu hohe Dosis, und als sie dann kollabierte, soll er nichts unternommen haben, um ihr zu helfen. Stattdessen wollte er offenbar den Tod des Mädchens vertuschen.
Der entscheidende Hinweis auf ihn kam aus dem Gefängnis, aus der Jugendstrafanstalt, von einem Mithäftling. Ali K. soll diesem Mithäftling erzählt haben, was er mit dem Mädchen aus der Zeitung, also mit Christina, getan habe. Ali K. habe sogar einmal aus einem Fenster im ersten Stock gerufen: Ich war's, ich war's.
Für Staatsanwalt Holger Freund, der damals weiter die Ermittlungen leitet, die erste wirklich verwertbare Spur, auch weil der Hinweisgeber aus einem ganz bestimmten Grund aussagen will.
Und das habe ich wirklich nie erlebt, dass ein Zeuge zur Begründung, wieso er eine Aussage macht, sagt, ein muslimischer Zeuge sagt, meine Religion gebietet mir das, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, weil sonst müsste er nach dem Koran die Strafe erleiden, die eigentlich der Täter bekommen müsste. Und er hat auch gesagt, es könnte meine Schwester sein, und ich finde, das ist eine Schweinerei. Ich würde niemals mit anderen Straftaten, mit den deutschen Verfolgungsbehörden, mit der Polizei zusammenarbeiten, aber in diesem Fall schon. Und das fand ich dann doch ziemlich überzeugend. Er hat auch gesagt, es mich interessiert nicht nur Belohnung, ich will nichts davon haben, das ist etwas, was mir mein Gewissen gebietet.
Ja, es klingt in der Tat recht überzeugend und auch glaubwürdig. Und nach dieser Aussage melden sich jetzt noch weitere Häftlinge aus der Jugendstrafanstalt. Auch ihre Aussagen belasten Ali K. und decken sich mit den Informationen des ersten Zeugen.
Für die Ermittler der 7. Mordkommission und den Staatsanwalt Holger Freund ist das natürlich die erhoffte Wendung. Aber auch ein Ermittlungserfolg mit Risiko.
Dann war mir natürlich klar, dass es zwar ein schönes Beweismittel ist, aber eigentlich braucht man noch mehr, also einen objektiven Anhaltspunkt. Und unser objektiver Anknüpfungspunkt war der, dass es eine Polin, die auch drogenabhängig war, in dem Kiez sich ihre Drogen besorgt hat, uns erzählt hat, beziehungsweise der Mordkommission, dass Christina ihre Drogen vom besten Freund des Verdächtigen bezogen hat. Der war Mittäter in verschiedenen Fällen, und sie hat das beobachtet, hat den erkannt, kannte Christina. Und gut, im Urteil steht, es gibt keinerlei Hinweise auf einen Kontakt zwischen Christina und dem Angeklagten. Das stimmt, es ist nur ein mittelbarer Kontakt. Aber es liegt natürlich nahe, dass es dann auch einen Kontakt mit dem Verdächtigen gab, wenn sie mit ihrem besten Kumpel Kontakt hatte. Leider ist diese polnische Zeugin, die lebte irgendwo bei einer Treberhilfe, die konnte man nicht mehr vernehmen, weil sie im Drogenmilieu abgetaucht war. Ja.
Also wir ahnen schon, das wird schwierig mit weiteren objektiven Anhaltspunkten, zumal der verdächtige Ali K. auch alles abstreitet. Er ist als staatenloser Palästinenser im Libanon aufgewachsen und kommt als minderjähriger Flüchtling über die Türkei und die Balkanroute nach Deutschland, wo er einen Asylantrag stellt und unter verschiedenen Namen auftritt.
In Berlin gerät er dann früh mit der Polizei in Konflikt, wird sogar abgeschoben, reist aber illegal wieder ein und taucht dann unter falschen Namen unter. Offiziell ist er in einer Jugendeinrichtung an der Gubener Straße in Berlin-Friedrichshain gemeldet. Tatsächlich soll er aber immer bei Freunden und Bekannten wieder untergekommen sein.
Er hält sich damals häufig in Neukölln auf, im Kiez rund um den Körnerpark, und wird dort wiederholt wegen Drogenhandels aufgegriffen und auch festgenommen. Zuletzt sitzt er wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft.
Am 3. März 2008, also knapp ein Jahr nach dem Tod von Christina, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ali K. mit dem Vorwurf Abgabe von Betäubungsmitteln mit Todesfolge und Mord durch Unterlassen. Holger Freund ist klar, das wird garantiert kein einfacher Prozess. Denn ob die Aussagen der Zeugen für eine Verurteilung ausreichen, ist zu diesem Zeitpunkt völlig offen.
Ich war der Meinung, wenn diese Leute das genauso erzählen vor Gericht, auch warum sie geredet haben und konsistent bei ihrer Version bleiben, dass wir dann eine Chance haben, dass ein Richter sagt, ja, das glaube ich. Ja. Aber natürlich muss man sehen, der Richter muss natürlich jemanden verurteilen, er muss auch davon überzeugt sein.
Am 4. Juni 2008 beginnt der Prozess gegen Ali K. vor der 8. großen Strafkammer der Jugendkammer des Landgerichts Berlin. Als Christinas Mutter den Gerichtssaal betritt, wirkt sie ruhig und gefasst.
Der Ali K., zur Tatzeit noch 17 war, also minderjährig, findet der Prozess vor der Jugendkammer nicht öffentlich statt. Im Gerichtssaal erscheint der Angeklagte lässig angezogen, schwarze Jacke, bestickte Jeans. Prozessbeteiligte beschreiben ihn später als unsicheres Bürschchen, als schmächtigen Jungen mit einem Kindergesicht.
Der Anwalt von Christinas Mutter, also der Vertreter der Nebenklage, sagt gleich zu Beginn etwas, von dem er hofft, es würde Ali K. zum Reden bringen. Er sagt, es gehe seiner Mandantin nicht darum, eine möglichst hohe Strafe zu erreichen. Sie wolle vor allem eins, endlich wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Einem Mädchen, das sein ganzes Leben noch vor sich hatte.
Ich habe damals was geschrieben in meiner Anklage. Da gibt es nicht nur den Anklagesatz, wo die Tat beschrieben wird, sondern ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen. Und das habe ich eingeleitet mit den Worten, Christina hatte alle Voraussetzungen für ein glückliches Leben. Es waren ihr nämlich zwei Dinge in die Wiege gelegt worden, nach denen sich viele Menschen vergeblich sehnen, Intelligenz und Schönheit. Also sowas schreibe ich auch nicht jeden Tag, ja. Vor allem, weil ich das so tragisch fand. Ich fand das so überflüssig, dass sie tot ist und das hat mich schon beschäftigt. Ich glaube eigentlich, dass sie ganz viel aus ihrem Leben hätte machen können.
Ali K. soll laut Anklage Christina am 16. April 2007 in einer Wohnung in Berlin-Neukölln eine Überdosis Heroin gegeben haben. Christina sei dann bewusstlos geworden, doch anstatt Hilfe zu holen, soll er nichts getan haben, keinen Notarzt gerufen haben. Die Anklage geht davon aus, dass er Angst hatte wegen früherer Straftaten.
Ja, das wäre dann eben Mord durch Unterlassen. Er hätte die Pflicht gehabt, alles zu tun, um das Leben des Mädchens zu retten. Er hätte Hilfe holen müssen. Er hatte eine sogenannte Garantenstellung, so heißt das im Strafrecht. Stattdessen soll er ihren Tod in Kauf genommen haben, was am Ende heißt, es war eine Tat mit Vorsatz, mit Absicht.
Als Christina dann in der Wohnung starb, soll er gemeinsam mit einer bislang unbekannten zweiten Person ihre Leiche in einen Koffer gepfercht haben. Anschließend hätten sie dann den Koffer in die Parkanlage Thomashöhe gebracht, mit Benzin übergossen und schließlich angezündet.
Soweit die Anklage. Doch schon zu Beginn des Prozesses wird deutlich, eine Beweisführung allein aufgrund der Zeugen wird kaum gelingen. Denn der Hauptzeuge, der Mithäftling, will plötzlich nichts mehr aussagen. Die Aussage, die bislang entscheidend war zur Aufklärung des Falls, die bricht plötzlich weg.
Für Christinas Mutter ist die Enttäuschung groß. Vorbei ist die Hoffnung, endlich zu erfahren, was passiert ist. Dazu ihr Anwalt Roland Weber gegenüber dem RBB.
Es hat sich schon am ersten Verhandlungstag deutlich abgezeichnet, dass die Hauptbelastungszeugen nicht bei ihren Angaben bleiben. Entsprechend hat sich die Mutter sehr früh damit abgefunden, dass es hier möglicherweise, und so hat sich es ja nun bewahrheitet, nicht aufgeklärt werden kann, ob die angeklagten Taten überhaupt so stattgefunden haben.
Es gibt zwar noch weitere Zeugen, aber sie wirken aus Sicht des Gerichtes nicht sehr glaubwürdig. Ein Zeuge sagt zum Beispiel aus, dass er gehört habe, dass der Angeklagte ein sexuelles Verhältnis mit Christina gehabt hätte und sie mit Heroin versorgt habe. Die beiden seien auf einer Party gewesen, in einer Wohnung, und dort sei Christina dann an der Überdosis verstorben.
Kann ja so gewesen sein. Das Problem ist nur, dieser Zeuge, der interessiert sich bei seiner Vernehmung auffällig stark für etwas anderes, nämlich wie hoch denn eine mögliche Belohnung wäre und was denn die Bedingungen für eine Auszahlung sind.
Das heißt, vieles von dem, was vorher gesichert schien, sind plötzlich nur noch Informationen vom Hörensagen. Keiner der Mithäftlinge, die vor Gericht aussagen, soll wirklich direkt mit Ali K. gesprochen haben.
Nach 5 Verhandlungstagen wird deutlich, es reicht einfach nicht. Und dann fällt auch das Urteil. Freispruch. Staatsanwalt Holger Freund dazu.
Ich habe damals selber einen Freispruch beantragt, weil in der Hauptverhandlung lief es nicht so, wie es in der Akte stand. Also diese Zeugen, die vorher behauptet hatten, sie haben es von dem Angeklagten selber gehört, haben dann gesagt, nee, sie haben es nicht von ihm selber gehört, sondern von einem anderen, dem der Angeklagte das erzählt habe. Und dann hat man natürlich so eine Beweiskette, wo man eigentlich bei jedem einzelnen Glied sagen muss, dem glaube ich, dem nächsten, also vom Hörensagen, sagt der Jurist dazu. Und da muss man noch sicherer sein, dass das nicht auch falsch sein könnte.
Auch eine direkte Verbindung zwischen Ali K. und Christina lässt sich nicht nachweisen. Kannten sich die beiden überhaupt? Das Gericht hat am Ende erhebliche Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Zeugenaussagen.
Die sind nicht konsistent. Es gibt verschiedene Versionen, da bleibt nachher gar nichts mehr übrig. Ja. Also ich bin der Meinung, dass das Urteil zwar richtig ist, ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir bei dem Angeklagten in der richtigen Adresse waren. Ja.
Tja, was bleibt nach dieser Podcast-Folge? Es ist ein Fall ohne Aufklärung. Es gibt keine Gewissheit darüber, was mit Christina in den letzten 24 Stunden ihres Lebens passiert ist. Doch ein offener Fall, also ein Cold Case, ist es auch nicht.
Nein, bei Cold Cases besteht immer die Chance, irgendwann einen neuen Ermittlungsansatz zu finden. Etwas, was beim ersten Mal vielleicht übersehen wurde, eine alte Spur, die jetzt mit moderner Technik besser gelesen werden kann. Doch hier bei Christina hat die Mordkommission alles ermittelt, was es zu ermitteln gab.
Und am Ende haben eben die Beweise nicht gereicht. Deshalb gab es diesen Freispruch.
Genau, aber was bleibt, ist ganz sicher die Erinnerung an Christina und die Trauer darüber, dass ein junges und hoffnungsvolles Leben auf so tragische Weise so früh beendet wurde. Auch Staatsanwalt Holger Freund hat diesen Gedanken, was wäre wenn?
Weil die könnte genauso gut mit uns hier sitzen und hätte Jura studiert, wäre Rechtsanwältin, würde über ihre Jugendsünden lachen, wie viele andere auch.
Der Schluss unserer Folge heute soll noch einmal Dominik Wettig gehören, alias Said, der enge Jugendfreund Christinas, der seine Gedanken an sie in berührenden Songs ausdrückt.
Er hat uns noch einmal geschrieben und erklärt, warum ihm diese Folge heute so wichtig ist. Ich zitiere mal aus der Mail. Ich persönlich hoffe sehr, dass die Menschen erfahren, was für ein wundervoller und unfassbar intelligenter Mensch Christina gewesen ist und dass die Geschichte ihres Endes in keiner Weise widerspiegelt, wer sie in Wirklichkeit war.
Weißt du, wie die Jahre dahin ziehen? Wie du damals immer meintest, in dem Alter wir zum Kind kriegen. Du bist tot und ich kann nicht mehr nachfragen. Nur wenn ich darf, soll meine Tochter deinen Namen tragen.
Wir sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und nächsten Sonntag gibt's hier wieder Crime History.
Und wir sind in 14 Tagen wieder da mit einer neuen spannenden Folge.
Und noch eine Empfehlung von uns, und zwar für eine investigative Doku von Report München, ab jetzt in der ARD-Mediathek zu finden, und zwar zum Thema Linksextremismus.
Wann schlägt Protest um in Kriminalität? Die Doku schaut auf Strukturen, Netzwerke und Fälle, bei denen die Ermittler von linksextrem motivierten Straftaten ausgehen. Dabei geht es zum Beispiel um die sogenannte Hammerbande. Deren Mitglieder sollen in Deutschland und in Budapest vermeintliche Rechtsextremisten brutal angegriffen haben.
Außerdem geht es um mutmaßliche Sabotageakte, etwa Angriffe auf Infrastruktur zum Beispiel, und um eine zunehmend militante Präsenz auf Demonstrationen.
Die Doku Linksextremismus, die unterschätzte Gefahr, gibt es ab sofort in der ARD-Mediathek.
Und wir sind im Visier und uns finden Sie in der ARD-Sounds-App und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Außerdem auch als Videoformat bei YouTube und Spotify. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Danke, dass Sie bei uns waren. Ein Gedanke darf auch heute beim Thema Mord durch Unterlassen nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Nathalie Grünberg, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.